Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Und am Mikrofon ist Martin Schütz. Mitarbeitende von Kitas wollen besser vertreten werden. In Rheinland-Pfalz haben sie deswegen vor gut einem Jahr einen eigenen Verband gegründet. Der platziert auch im laufenden Landtagswahlkampf die Position der Kita-Fachkräfte. Das hat KollegInnen in anderen Bundesländern motiviert, es genauso zu machen. In England atmen viele Eltern und Schulkinder auf und durch. Seit heute sind die Schulen wieder auf. Und heute ist Weltfrauentag und wir sprechen mit einer Bauunternehmerin, die sich endlich mehr Frauen auf dem Bau wünscht. Bevor wir aber in den Bagger steigen, gucken wir drauf, wer in Deutschland eigentlich die Hochschulen leitet. Heute ist Weltfrauentag und das ist Grund für uns bei Campus und Karriere nochmal ganz genau drauf zu blicken, wie sieht das eigentlich aus an den Hochschulen in Deutschland? Wer sitzt da auf dem Chef- oder Chefinnenposten? Und das Ergebnis ist ziemlich eindeutig. Männlich. Ende 50 und in Westdeutschland geboren. So sehen die meisten Personen aus, die auf dem Chefsessel einer deutschen Hochschule sitzen. Trotz vieler Bemühungen, trotz Gleichstellungsbeauftragten, Diversitätsschulungen und Appellen. Es gibt immer noch wenig Chancen für Frauen oder für Menschen mit einer ostdeutschen oder migrantischen Biografie, eine deutsche Uni oder Hochschule zu leiten. Das bestätigt eine aktuelle Analyse des Zentrums für Hochschulentwicklung, kurz CHE. Rund 300 Lebensläufe von PräsidentInnen und RektorInnen wurden dort ausgewertet. Ulrich Müller vom CHE hat daran mitgearbeitet. Hallo Herr Müller.
Hallo Herr Schütz, grüß Sie.
Welches Signal geht denn von diesen Zahlen an zukünftige Führungskräfte aus, dass wenn man nicht männlich, nicht weiß, nicht westdeutsch ist, man es gar nicht versuchen muss?
Ja, hoffentlich nicht. Das wäre schlimm. Man merkt aber, das Thema ist irgendwie kein Selbstläufer. Es gibt sehr, sehr gute Beispiele, wo das ein ganz anderes Signal ist. Also Uni Paderborn zum Beispiel, da gibt es eine Präsidentin, eine Kanzlerin, eine Hochschulratsvorsitzende, eine Sprecherin des Senats, alles in einer Hochschule. Da ist das Signal klar. Frauen können alles werden, aber es ist wirklich kein Automatismus. Ich habe drei Kinder, die kennen als Kanzlerin nur Angela Merkel. Die wissen genau, in der Politik kann eine Frau alles werden. Aber gleichzeitig habe ich gestern gelesen, dass die Zahl der Bürgermeisterinnen, also der weiblichen, sinkt rapide. Wo ich denke, also ist es nirgendwo eine Selbstverständlichkeit, auch nicht im Hochschulsektor. Wir müssen das im Blick halten.
Mhm. Aber bleiben wir mal bei dem Hochschulsektor. Es gibt ja diverse Diversitätsinitiativen. Warum schafft man es dann nicht in Deutschland, dass eben diese Posten diverser besetzt werden?
Man kann nicht alles per Gesetz regeln. Ich glaube, wenn man hier wirklich weiterkommen will, und ich glaube, wir müssen das, sind vier Schritte nötig. Ich kann Ihnen mal kurz erklären. Das erste wäre, wir müssen das weiter zum Thema in der Öffentlichkeit machen, dass wir uns einfach nicht zufrieden geben mit dem, wie es jetzt ist. Das zweite ist, es geht einfach um Rahmenbedingungen. Hat die Hochschule zum Beispiel eine eigene Kita? Gibt es da familienfreundliche Strukturen? Das ist für alle gut, aber für Frauen besonders wichtig. Drittens, ich finde das total gut und wirksam, wenn Förderung, finanzielle Förderung von Hochschulen an Frauenanteile gekoppelt ist. Das macht die DFG, das ist jetzt auch in der Exzellenzstrategie so gewesen, dass die Gleichstellung Auswahlkriterium ist. Das wirkt, das tut weh, wenn man es nicht tut. Und viertens, das Ermutigen von Frauen ist nicht nur eine Sache vor Ort, dass man Frauen ermutigt, auch Verantwortung zu übernehmen. Es gibt seit 2012 ein spannendes Programm, das macht die Hochschulrektorenkonferenz mit dem CAE, also mit uns. Da werden Prorektoren und Prorektorinnen und Vizes systematisch zusammengebracht, also systematisch ein Erfahrungsaustausch initiiert für die sogenannte zweite Reihe, für Vize, die überlegen, kann ich mir noch mehr vorstellen? Und das finde ich hochinteressant. Die wichtigste Erkenntnis für viele weibliche Teilnehmer ist hier, also die anderen kochen ja auch nur mit Wasser. Was die können, das kann ich auch. Und aus diesem Programm Führung als Chance sind in den letzten Jahren also 9 Frauen und 4 Männer hervorgegangen, die vom Vize eben auf den Chefsessel gewechselt sind. Also das ist vielleicht eine Methode, daran zu gehen, gerade Frauen Mut zu machen und zu sagen, was die können, das könnt ihr auch.
Aber wir sind ja im Hochschulumfeld durchaus auch in einer Landschaft unterwegs, die wirklich auch in langen zeitlichen Kontexten arbeitet. Das heißt, wenn ich Sie nächstes Jahr dazu interviewen würde, hätte sich wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel getan. Über welche Zeiträume reden wir jetzt?
Es geht erstaunlich schnell. Wir haben das mal zu unserem großen Erstaunen nachgerechnet. Seit 2016 ist die Hälfte der Hochschulleitungen im Wechsel begriffen gewesen. Sprich, da gibt es neue Personen. Das heißt, da haben wir schon eine große Chance, auch Diversität durchzusetzen, die Frauenquote zu erhöhen. Das wird ja so weitergehen. Wenn man sich das Durchschnittsalter der Hochschulleitung anschaut, da steht in den nächsten Jahren sehr viel Wechsel an. Und da muss man einfach aufpassen.
Das heißt, der positivste Effekt wird durch den demografischen Wandel kommen?
Nein, der demografische Wandel gibt ja nur die Chance auf einen Wechsel. Das ist noch lange nicht ausgemacht, dass das auch so stattfindet. Also ich glaube, hier ist sehr viel Kreativität auch gefragt. Wie finde ich Menschen, die das gut können? Und da geht es ja nicht in erster Linie ums Geschlecht, sage ich auch ganz ehrlich. Es geht darum, wer kann modern und teamorientiert führen? Das ist ja gerade was für Hochschulen wichtig ist, wo gerade die Professorinnen und Professoren sehr viel Freiheit und Autonomie haben. Die kann ich nicht führen wie Wirtschaftsbetrieb. Die müssen klug und modern geführt werden. Und da ist es halt so, dass gerade auf eben der Fakultäten, auf dieser Ebene, haben sich gerade Frauen ausgezeichnet, dass die das besonders gut können. Das heißt, hier haben wir ein Potenzial für sehr kompetente, für sehr zeitgemäße Führung. Und deswegen, allein aus diesem Grund lohnt das.
Heute zum Weltfrauentag hat sich dazu auch Bundesforschungsministerin Anja Karliczek zu Wort gemeldet. Sie sagt, wir brauchen mehr weibliche Rollenvorbilder in der Wissenschaft und in der Forschung. Würden Sie sagen, dass das Thema in der Politik so weit angekommen ist, dass man da gar nicht mehr großartig drüber diskutieren muss, sondern dass es jetzt letztlich eigentlich nur noch in den Hochschulen umgesetzt werden muss?
Ich bin mit der Bundesbildungsministerin nicht immer einer Meinung, aber in dem Punkt denke ich schon, ja, es ist auf jeden Fall in den Köpfen. Und Sie werden auch kein Leitbild einer deutschen Hochschule finden, wo Diversität nicht betont wird. Aber die Frage ist, wie wird es gelebt? Und das zeigt sich auf die Spitze getrieben eben in der Hochschulleitung. Da müssen die Hochschulen vor Ort gucken. Aber es ist extrem hilfreich, wenn da von verschiedenster Seite, eben auch von Ministerien, von Hochschulräten, ja, ich will nicht sagen Druck erfolgt, aber schon eine starke Aufmerksamkeit auf das Thema. Wissen Sie, eine Hochschulleitung muss heute mit sehr heterogenen Studierenden zurechtkommen, muss die handeln. Und da hilft natürlich selber, wenn die Hochschulleitung selber auch eine vielfältige Perspektive hat. Und so eine Signalwirkung, das wünsche ich mir für Hochschulleitungen, eine Signalwirkung, dass eine bunte Biografie viel, viel mehr ist als ein akademischer Lebenslauf.
Ulrich Müller vom Zentrum für Hochschulentwicklung hat sich die Biografien von Menschen angesehen, die in Deutschland eine Hochschule leiten und wie diese Posten in Zukunft diverser besetzt werden könnten. In den Hochschulen sind mittlerweile Frauen in Führungspositionen angekommen, auch wenn es nicht so viele sind. Dass sie als Lehrende arbeiten oder als Studierende eingeschrieben sind, das ist glücklicherweise völlig normal. Aber es gibt Branchen, da sind Frauen immer noch selten. Auf dem Bau zum Beispiel. Da kenne ich mich persönlich ganz gut aus, weil mein Vater mich oft auf Baustellen mitgenommen hat, weil er da arbeitet. Also der Geruch von Zement, der abbindet, das Schreien einer Kreissäge, das sind genauso Kindheitserinnerungen für mich wie die Bilder, die ich von Bauarbeitern im Kopf habe. Hände, die praktisch nur aus Schwielen bestehen, zotige Sprüche. Frauen waren da ehrlicherweise Fehlanzeige. Die waren höchstens mal auf der Baustelle, wenn sie eben als Ingenieurin oder Architektin dort einen Termin hatten. Eben nur Ausnahmen. Sehen Baustellen immer noch so aus? Darüber spreche ich mit Barbara Hagedorn. Sie ist Geschäftsführerin eines Abrissunternehmens in Gütersloh. Frau Hagedorn, wie sieht's aktuell auf den Baustellen aus? So wie vor 20, 30 Jahren, wie ich das im Kopf habe?
Nicht mehr genau wie in ihrer Kindheit, aber auf jeden Fall noch nicht ganz so weit davon entfernt. Das ist schon mal richtig. Wir haben Frauen auf dem Bau, aber noch nicht so, wie wir es gerne hätten, weil es ist wirklich schwierig, die Frauen zu begeistern, beziehungsweise zu begeistern schon. Wir haben einfach das Gefühl, dass sie sich nicht trauen. Sie wollen Vorbilder, sie brauchen ein bisschen noch, dass wir sie mitnehmen. Und dafür haben wir uns jetzt entschieden, dass wir das jetzt nochmal ganz gezielt angehen.
Was wäre denn Ihr Ziel, wenn Sie von einem konkreten Ziel sprechen?
Also wir haben ein Ziel. Wir möchten gerne in diesem Jahr 3 weibliche Auszubildende, weribliche Auszubildende, dass sie am 1. August hier anfangen. Und das sind kleine Ziele, aber ich finde, dass wir auf jeden Fall starten müssen, da was zu bewegen. Und wir sind auch mit ganz vielen anderen Firmen im Gespräch. Und jeder sagt, es muss unbedingt was gemacht werden.
Helfen Sie mir, wie groß ist Ihre Firma? Also sind 3 Mitarbeitende, die dann weiblich sind, signifikant oder ist Ihr Unternehmen so groß, dass das im Grunde auch gar nicht auffallen würde?
Also wir haben insgesamt 24 Auszubildende und natürlich auch kaufmännische dabei, aber es sind jetzt so 645 Mitarbeiter Und wir finden das schon eine super Sache, wenn wir diese Zahl 3 erreichen würden.
In welchen Bereichen sollten die 3 denn dann arbeiten?
Auf der Baustelle. Ganz wichtig. Also deswegen haben wir extra gesagt, wir möchten Gewerbliche haben, also auf der Baustelle. Sie können natürlich auch im Projektleiterbereich arbeiten, aber definitiv, sag mal, wirklich draußen mit den Jungs gemeinsam das Ganze rocken.
Wenn Sie jetzt sagen, wir merken, dass die Frauen oftmals noch nach Vorbildern suchen, die es aber gar nicht so gibt, warum ist das so wichtig bei der Anwerbung ja von neuen Mitarbeitenden?
Ja, wir fanden das auch interessant bei unserer Umfrage, dass sie wirklich Vorbilder suchen. Also bei den Männern ist das so, die orientieren sich dann auch oftmals an Arbeitsfrauen. Die fragen dann eher schon mal die Familie und so, dass sie jetzt nicht unbedingt männlichen Kollegen fragen, weil sie jetzt vielleicht auch denken, ach, jetzt meint er gleich, ich kann das nicht oder so. Und deswegen, glaube ich, brauchen sie eine Orientierung, dass sie sagen, Mensch, da sind auch welche, da kann ich mich mit austauschen. Es ist alles gar nicht so schlimm, es sind gar keine so Probleme auf der Baustelle, wie es vielleicht manchmal dargestellt wird. Und ich glaube, dafür brauchen sie einfach mehr Vorbilder. Und wir versuchen auch in unserem Betrieb, wir haben ganz viele weibliche Mitarbeiterinnen schon, also viele ist relativ immer, aber einige, die auch auf den Baustellen sind und dass wir da helfen können, denen einfach auch die Angst zu nehmen.
Was ist aus Ihrer Sicht denn schon viel, was Ihr Unternehmen angeht?
Ja, wir haben jetzt insgesamt 7, die sind jetzt, ob das Projektleiter sind, wir haben eine Radladerfahrerin, wir haben also in einzelnen Bereichen haben wir die verteilt. Die sind alle hochmotiviert, wir machen das auch gemeinsam, hier weiter voranzubringen.
Aber das sind deutlich unter 5% dann, ne?
Ja, also da brauchen sie mit einer Quote oder sonstiges, brauchen sie da gar nicht kommen, wir fangen noch ganz unten an, das muss man fairerweise sagen. Da muss noch eine Menge getan werden.
Sie haben eben ganz energisch gesagt, nee, wenn wir die 3 kriegen, dann sollen die auch rausgehen. Und mit den Männern, mit den Kerlen, haben Sie, glaube ich, gesagt, arbeiten. Wie sehr hängen denn da immer noch so diese Vorurteile, dass man sagt, nee, Bau, das ist nur was für echte Kerle. Also wenn du nicht 2 Eierbrötchen am Morgen gefrühstückt hast, musst du da gar nicht auftauchen.
Genau, und das hat sich ja total verändert. Also du brauchst halt keine körperliche Kraft mehr, wo das ja oftmals hieß, so auf dem Bau, da muss ich anpacken und so. Die heutige Technik ist ja so weit, ob wir jetzt an den Baggern und überall die Schnellwechselsysteme haben und bestimmte Sachen, also da braucht man keine körperliche Manpower mehr in dem Sinne, ne? Wie ich so schön sage, das schafft auch jede Frau. Du brauchst Köpfchen, du musst einfach eine Affinität vielleicht ein bisschen für Maschinen haben und dich wirklich einfach trauen, weil zu schaffen ist das mittlerweile. Du kannst einen Joystick bedienen, das ist kein Problem. Das schafft jede Frau. Das ist überhaupt gar kein Thema. Wir müssen einfach nur ihnen Mut machen und ihnen sagen, Leute oder Frauen, ihr schafft das, das ist kein Problem. Traut euch einfach. Und du hast auch eine gute Verdienstmöglichkeit, das darf man ja auch nicht unterschätzen. Das vergessen ja auch viele.
Und Sie denken ja wahrscheinlich auch an Ihre Unternehmensziele, Ihre Unternehmenserfolge. Wie lange kann sich denn die Baubranche das noch leisten, auf dieses Arbeitspotenzial von Frauen nicht zurückzugreifen?
Wir können es uns gar nicht mehr leisten. Das muss man sagen. Also wir haben ja den Fachkräftemangel eh schon sehr lange. Wir haben jetzt mittlerweile, es gehen in den nächsten Jahren viele, viele noch in Rente. Also leisten, meine ich, ist das schon wirklich 5 vor 12. Wir können uns das nicht leisten. Wir können uns auch nicht mehr leisten, für die Frauen unattraktiv zu sein in unserer Branche.
Am heutigen Weltfrauentag habe ich mit Barbara Hagedorn, einer Bauunternehmerin aus Gütersloh, darüber gesprochen, wie mehr Frauen für die Berufe auf dem Bau begeistert werden können. Denn das ist immer noch eine ziemliche Männerdomäne. Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Lehrkräfte oder ÄrztInnen haben Berufsverbände, die vertreten ihre Interessen. Tarifverhandlungen, Arbeitsbedingungen, Zukunftsperspektiven, das sollte ein guter Berufsverband auf dem Schirm haben, damit die eigene Klientel Gehör findet. All das fanden 22 Kita-Fachkräfte aus Rheinland-Pfalz für sich so nicht gegeben. Ihre Interessen wurden bisher nämlich gewerkschaftlich mitvertreten, in der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft zum Beispiel. Das haben sie geändert und einen eigenen Kita-Fachkräfteverband gegründet. Im vergangenen Jahr war das. Fast 300 Mitglieder hat dieser Verband mittlerweile und schon nach kurzer Zeit konnte er seine zentrale Forderung nach einem besseren Betreuungsschlüssel in den Kitas ins politische Rampenlicht buxieren. Geholfen hat da sicherlich auch, dass am 14. März, also kommenden Sonntag in Rheinland-Pfalz, ein neuer Landtag gewählt wird. Anke Petermann berichtet.
Meine Tochter! Christine Stark-Fürsicht leitet die kommunale Kindertagesstätte im rheinhessischen Zornheim. Als stellvertretende Vorsitzende des neuen Kita-Fachkräfteverbandes Rheinland-Pfalz pocht sie auf verbesserte Personalschlüssel. Forschungsergebnisse zur frühkindlichen Bildung, etwa von der Bertelsmann-Stiftung, geben ihr Recht. 10 Kinder betreut von einer Fachkraft ist nur bei Grundschulkindern im Hort vertretbar, nicht aber in der Kita. Der Alltag nicht nur im Corona-Jahr sieht aber ganz anders aus. Stark-Fürsicht deutet über das hügelige Außengelände mit Schaukeln und Trommelrutsche dann auf ihre junge Mitarbeiterin.
Wie man jetzt gerade sieht, ist es eine Kollegin hier draußen, die hat 12 Kinder. Wie will sie jetzt noch ein Sprachangebot hier draußen machen? Im Moment ist sie nur am Gucken, dass es allen gut geht.
Dass die Aufgabe, Kinder zu fördern, nicht erledigt werden kann, ist die Regel, beobachtet Stark-Fürsicht als Vizechefin des Kita-Fachkräfteverbandes. Nur aufzupassen, dass keinem Kind etwas passiert, ein unattraktiver Job, schlecht bezahlt außerdem. Zu kurz kommt auch die Fortbildung, findet Claudia Theobald, Teilzeiterzieherin aus der Pfalz und Vorsitzende des Kita-Fachkräfteverbandes. Obwohl es nicht an Angeboten und dem Etat dafür fehle, aber, so Theobald am Telefon.
Also ich traue mich schon gar nicht mehr, mich auf einer Fortbildung anzumelden, weil ich dann schon wieder befürchte, dass das so prekär in meiner Kita ist, dass ich dann mit schlechtem Gewissen auf der Fortbildung sitze.
Berufliche Karriere in einer Kita bislang kaum möglich. Ein weiteres Manko, das der neue Berufsverband anprangert. Da allerdings tut sich etwas, beobachtet die Erzieherin Claudia Theobald.
Zum Beispiel, ich bekomme jetzt so einen Bonus, weil ich Qualitätsbeauftragte bin meiner Kita. Oder man kann auch so einen Bonus jetzt bekommen, wenn man Praxisanleitung ist. Ja, also wo sich jetzt auch so aufgabengebunden, auch finanziell da etwas ändert.
Nämlich, dass über das Bundesprogramm Fachkräfteoffensive Zulagen bis zu 300 Euro im Monat für Zusatzaufgaben beantragt werden können. Für Qualitätsmanagement oder die Anleitung von Azubis im Kita-Alltag zum Beispiel. Besser stellen will das Land Rheinland-Pfalz die Kita-Leitungen. Im Sommer tritt das neue Kita-Zukunftsgesetz in Kraft. Dann wird Christine Stark-Fürsicht anstatt einer halben eine Dreiviertelstelle für Leitungsaufgaben bekommen. Die Zornheimer Kita-Chefin stellt das allerdings nicht zufrieden.
Eigentlich müssten Leitungen freigestellt werden. Ich meine, das ist ein Management-Job, den wir machen. Personalführung gehört dazu. Wir rechnen selber ab. Wir haben eine Hausverwaltung mit zu organisieren. Und wenn man das sich mal anguckt und dann noch sagt, ah ja, dann machst du das bisschen Kind noch nebenbei, das kann nicht gut gehen.
Der rheinland-pfälzischen Bildungsministerin Stefanie Hubig pustet der Kita-Fachkräfteverband also ausgerechnet im Landtagswahlkampf kräftigen Wind ins Gesicht. Die SPD-Politikerin würdigt die Rolle des neuen Berufsverbandes am Smartphone so.
Aus meiner Sicht ist es gut, dass sich der Fachkräfteverband gefunden hat und dass er als ein Verband Erzieherinnen und Erziehern eine Stimme gibt und sie vertritt. Mit der zuständigen Fachabteilung gibt es jetzt regelmäßig Gesprächstermine mit dem Verband, damit man dort eben auch zu einem institutionalisierten Austausch kommt.
Wir sind nicht parteipolitisch aufgestellt, betont Verbandschefin Theobald. Inzwischen seien 13 Kita-Fachkräfteverbände in ganz Deutschland gegründet worden oder noch in der Gründungsphase. In Baden-Württemberg kritisiere der Verband die grün-schwarze Regierung, in Schleswig-Holstein das Jamaika-Bündnis, beide mit Bildungsministerinnen von der CDU.
Also da wird es dann wieder sehr ausgewogen. Aber natürlich richtet sich die Kritik an die, die die Kita-Politik halt in den Ländern machen.
Ja, und auch in anderen Bundesländern haben KollegInnen in Kitas nachgezogen. Auch dort wurden oder werden solche Berufsverbände gegründet. Schließlich haben wir auch in mehreren Bundesländern in diesem Jahr Landtagswahlen. Viele Eltern und viele SchülerInnen wünschen sich vermutlich nichts sehnlicher, als dass bald alle Klassen wieder in der Schule unterrichtet werden können. Ende vergangener Woche hat ja Britta Ernst, die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, Hoffnung gemacht. Man wolle, dass noch im März alle Schülerinnen und Schüler wieder zur Schule gehen können, wenn auch nur im Wechselunterricht. Udo Beckmann, der Bundesvorsitzende des Verbands Bildung und Erziehung, VBE, hat das mittlerweile kritisiert. Bevor alle Klassen an die Schule zurückkehren, müssten aus seiner Sicht zunächst mal alle Lehrkräfte geimpft werden. Es müsse Teststrategien geben und die Hygieneregeln müssten eingehalten werden können in allen Schulräumen. Er fordert eine größere Anstrengung durch die Politik, damit das funktioniert. Und bis Ostern könnte es noch dauern, so Beckmann, bis das alles umgesetzt sei, also Anfang April.
Campus und Karriere. International.
Da gab es für Eltern und Kinder in England heute eine deutlich bessere Nachricht. Imke Köhler berichtet.
Nach monatelangem Lernen zu Hause werden in England heute alle Schulen wieder geöffnet. Schulträger und Lehrergewerkschaften hatten eine zeitlich gestaffelte Rückkehr der Schülerinnen und Schüler gefordert. Die wird es nun aber nur in sehr begrenztem Umfang geben. Um einen starken Anstieg der Infektionsrate zu verhindern, wird regelmäßig auf Covid-19 getestet. Der Regierung zufolge wurden die Schulen und Colleges bereits mit knapp 57 Millionen Schnelltests beliefert. Zum Schulstart sollen sich die Schülerinnen und Schüler zunächst dreimal in der Schule auf Covid-19 testen lassen. Danach sollen sie 2 Tests pro Woche zu Hause machen. Grundschüler sind davon ausgenommen. Kritiker verweisen darauf, dass die Schnelltests nicht immer verlässliche Ergebnisse liefern. Außerdem wird bezweifelt, dass die Tests zu Hause alle korrekt durchgeführt werden. Die Regierung setzt hier auf den guten Willen der Bevölkerung. Ältere Schülerinnen und Schüler sind zudem dazu aufgerufen, auch in den Klassenräumen eine Maske zu tragen, wenn kein ausreichender Abstand gehalten werden kann.
Das war's für Campus und Karriere heute. Gleich übernimmt Kolja Unger mit Corso und es geht ins Grüne. Waldfegen als Ritual ist eines der Themen bei den Kollegen von Corso Kunst und Pop. Mein Name ist Martin Schütz. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.